In unter 12 Monaten hat BlackRock über 500.000 Bitcoin gekauft. Warum investiert BlackRock derart offensiv in Bitcoin? Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk, jeden Sonntag, auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte. Der Newsletter, der kommt auf jeden Fall am Sonntag und da erwarten dich ganz verschiedene Themen. Es kann sein, wir besprechen am Sonntag antizyklische Investitionschancen, wenn ich bestimmte Bereiche für besonders interessant erachte, oder wir schauen uns an, was passiert am Zinsmarkt oder was machen Großanleger. Also ganz verschiedene Themen erwarten dich jeden Sonntag und das seit über 10 Jahren und ohne eine einzelne Ausnahme. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast, der gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag aber jetzt noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über eine sehr interessante Fragestellung sprechen. Und zwar besprechen wir heute, warum BlackRock eigentlich derart offensiv in den letzten knapp 12 Monaten in Bitcoin investiert hat. Die Gesellschaft hat in unter 12 Monaten über 500.000 Bitcoin gekauft. Und BlackRock, das ist ja nicht irgendwer, sondern es ist der größte Vermögensverwalter der Welt mit einem verwalteten Vermögen von 11,5 Billionen Dollar, also von 11.500 Milliarden Dollar per 30.09.2024. Wie hat BlackRock jetzt in Bitcoin investiert, bevor wir uns die Motive dazu ansehen? Anfang Januar 2024, da wurden sogenannte Bitcoin-Spot-ETFs zugelassen, darunter auch ein ETF von BlackRock, und zwar von der Tochtergesellschaft iShares, ein Produkt mit dem Namen iShares Bitcoin Trust ETF. Die Bitcoin Spot ETF Zulassung, die kam jetzt etwa 10 Jahre, nachdem es einen ersten Antrag auf einen Bitcoin ETF gab von den Winklevoss Brüdern, und da gab es Anträge von diversen Asset Managern. Also BlackRock war da nicht die einzigste Gesellschaft, aber natürlich als Branchenprimus waren die besonders auch im medialen Visier. Diese ETF von BlackRock auf Bitcoin, der hat jetzt in den letzten knapp 12 Monaten über 500.000 Bitcoin gekauft. Das Produkt ist gemäß dem Gründer und dem CEO der schnellst wachsende ETF in der Geschichte der ETFs. Innerhalb weniger Wochen, da hatte der Bitcoin-ETF bereits ein verwaltetes Vermögen von über 10 Milliarden Dollar erreicht und innerhalb von etwas über 200 Tagen, da erreichte das Produkt sogar ein verwaltetes Kapital von 40 Milliarden Dollar und jetzt aktuell Ende 24 sind wir bei einem verwalteten Kapital von über 50 Milliarden Dollar, wobei natürlich ein Teil davon auch die Wertsteigerung ist von dem Bitcoin-Preis, aber ein Großteil sind einfach reine Mittelzuflüsse, wo wirklich dann Kunden entschieden haben, sie wollen in Bitcoin investieren und die dann jetzt hier dieses Produkt, diesen ETF gekauft haben. Wer sind die Käufer von diesem ETF? Es wird ja bei Bitcoin viel über die sogenannte Institutionalisierung gesprochen, also dass immer mehr Institutionelle auch in diese Assetklasse investieren wollen. Und wenn wir uns dort mal die Daten ansehen, jetzt von diesem Bitcoin-ETF von BlackRock, dann ist es dort so, dass ca. 17% der Anteile von diesem Produkt werden von institutionellen Anlegern gehalten, die unter eine bestimmte Meldepflicht fallen, und zwar unter ein Filing von 13D, G oder 13F, und da muss es dann gemeldet werden. Also 17%, das sind mindestens institutionelle Anleger, die dieses Produkt halten. Tatsächlich werden es aber deutlich mehr sein, weil natürlich nicht alle Profi-Anleger unter diese Meldepflicht fallen, weil du bestimmte Kriterien erfüllen musst, damit du dann erst von dieser Meldepflicht erfasst wirst. Also können wir sagen, 17% plus X von diesem Produkt werden von institutionellen Anlegern gehalten. Da siehst du also schon mal, dass wir schon eine ganz schöne Reise gegangen sind bei der Institutionalisierung, weil du jetzt einfach schon auch massiv wirklich Profi-Anleger hast, die hier die Nachfrage nach Bitcoin treiben, weil einfach 17% plus X bei diesem Produkt von institutionellen Anlegern am Ende des Tages kommt. Der Rest, das sind einfach Privatanleger in den USA, die beispielsweise diesen ETF im Rahmen ihrer Altersvorsorge besparen oder die einfach eine Einmalsumme eingelegt haben, und so gleicht sich das dann insgesamt auf. Also Man kann sagen, über 50% der Nachfrage ist sicherlich weiterhin von Privatanlegern bei diesem Produkt, aber 17% plus X, das kommt von Profi-Anlegern. Warum investiert jetzt BlackRock derart offensiv in Bitcoin? BlackRock bietet über iShares diesen ETF auf das Underlying Bitcoin an. Sie bieten ja ganz viele andere Produkte auch an, zum Beispiel ETFs auf den S&P 500 oder ETFs auf den DAX, auf den MDAX oder ETFs auf den MSCI World oder ETFs auf den MSCI Emerging Markets. Also iShares ist ja wirklich hier das Zugpferd von BlackRock und BlackRock ist über diesen Aufstieg von den passiven Produkten ist ja BlackRock hier wirklich auch groß geworden. Das hat ja Larry Fink sehr, sehr früh als Megatrend erkannt. Und da siehst du jetzt schon, dass das am Ende ja gar nicht BlackRock ist, die das jetzt hier entscheiden, sondern die Kunden sagen, sie wollen jetzt hier in den S&P 500 investieren, sie wollen in den MSCI World investieren oder sie wollen eben auch ein bisschen in Bitcoin investieren. Und am Ende bieten die halt das Vehikel an und die Kunden drücken dann den Kaufbutton. Und die Kunden entscheiden das also. Nicht BlackRock selber kauft im Prinzip direkt Bitcoin, also im Sinne, dass sie das selber entscheiden, sondern sie setzen das passiv um, dass sie eben hier Bitcoin kaufen, wenn sie Nettomittelzuflüsse haben. Und das hatten sie halt in diesem Jahr oder seit es jetzt dieses Produkt gibt, seit Anfang Januar 2024. Das ist natürlich wichtig zu wissen, wenn du jetzt irgendwo liest, dass hier BlackRock hier diese Entscheidung trifft und so weiter. Das ist so gesehen natürlich nicht korrekt, weil sie das einfach passiv umsetzen für die Kunden, die am Ende in ihrem Depot sagen, dieses Produkt kaufe ich jetzt, das soll jetzt hier ins Depot reinkommen. Und der Vermögensverwalter, der verdient in erster Linie dann über die Verwaltungsgebühr des Produkts und die Verwaltungsgebühr bei diesem Bitcoin-ETF liegt bei 0,25% pro Jahr. Und bei über 500.000 gehaltenen Bitcoin, da sind es beim aktuellen Kurs von Bitcoin über 100 Millionen Dollar an Gebühren pro Jahr. Also das ist mittlerweile schon ein lukrativer ETF, ein lukratives Produkt für den Vermögensverwalter geworden. Und das zeigt in erster Linie natürlich, dass die Nachfrage nach diesem Produkt extrem groß ist. Also dass es sehr viele Anleger gegeben hat, die bisher noch nicht das Exposure so einfach abbilden konnten. Beispielsweise Profi-Anleger, die können nicht einfach sagen, sie investieren selber direkt in Bitcoin, weil die ja selber bestimmte Auflagen und Vorgaben haben, wie sie in Wertpapiere investieren können. Und die können dann halt über ein solches Produkt investieren und auch relativ kostengünstig mit 0,25% pro Jahr. Oder auch wenn du an die Altersvorsorge in den USA denkst, das ist auch so, da können die Amerikaner auch nicht so einfach dann über das Produkt, also oder direkt investieren, sondern sie brauchen halt auch irgendwelche Wertpapiere und so können sie halt über diesen ETF dann auch hier im Rahmen der Altersvorsorge in Bitcoin investieren. Und BlackRock selber, die verdienen mehr Geld, wenn entweder das Underlying steigt, also wenn der Bitcoin-Preis raufgeht und alles andere gleich bleibt, also wenn kein Geld rausgeht, dann verdienen sie mehr Geld, einfach weil das Underlying aufgewertet hat. Oder natürlich, wenn sie Nettomittelzuflüsse haben. Also, wenn Kunden sagen, sie wollen mehr Kapital dort investieren, sie haben Nettomittelzuflüsse, dann wird das verwaltete Kapital in dem Produkt größer und dann verdienen sie ebenfalls mehr Geld. Typischerweise hast du den Effekt, dass beides raufgeht. Also, dass du bei einem Bullenmarkt, wie wir es jetzt auch gesehen haben in diesem Jahr, dass du halt hast, dass der Bitcoin-Preis steigt, dann verdient BlackRock mehr Geld und dass dann auch immer noch mehr Leute investieren wollen, dann haben sie Nettomittelzuflüsse. Und das war jetzt genau auch in den letzten 12 Monaten der Fall. Und jetzt sind sie hier eben bei über 50 Milliarden Dollar. Das ist eben eine Kombination aus Nettomittelzuflüssen. Das ist, glaube ich, über 30 Milliarden Dollar. Und der Rest, das ist eigentlich dann der Kursgewinn, also die Aufwertung von dem Underlying. Und was du bei einem Bärenmarkt sehen wirst, ist genau das Ganze in die andere Richtung. Da wirst du sehen, dann der Bitcoin-Preis fällt und dann wirst du Nettomittelabflüsse haben, weil Leute dann eben Geld dort abziehen werden. Aber das sind so ein bisschen die Mechanismen. Und jetzt die Frage, was weiß BlackRock? Also warum haben sie jetzt hier das Produkt lanciert? Was ist da ein bisschen der Hintergrund? Da hatte ich vor 1,5 Jahren schon was im Newsletter geschrieben, und zwar am 6.8.2023, das war also vor circa 1,5 Jahren, hatte ich im Newsletter Folgendes geschrieben, auch mit dem Betreff damals, mit der Frage, was weiß BlackRock? Und den Newsletter, den möchte ich zum Teil jetzt wörtlich zitieren. Damals hatte ich am 6.8.23 Folgendes am Sonntag geschrieben, Zitat Anfang. Blackhawk wurde 1988 von Larry Fink gegründet und entwickelte sich über die letzten Jahrzehnte zum größten Vermögensverwalter der Welt. Knapp die Hälfte des verwalteten Vermögens stammt von institutionellen Anlegern wie beispielsweise Stiftungsfonds oder Family Offices. Kaum ein anderer Marktteilnehmer auf der Welt hat ein besseres Verständnis über die Kapitalflüsse von institutionellen Anlegern. Entscheidungen und Äußerungen von BlackRock haben in der Finanzwelt ein sehr großes Gewicht. Larry Fink widmete im diesjährigen Brief an seine Investoren einen ganzen Abschnitt dem Thema der digitalen Assets. Er schreibt davon, dass sie sich trotz Marktverwerfungen intensiv mit dem Markt der digitalen Assets beschäftigen und außerordentlich interessante Entwicklungen beobachten. Wenige Monate später reichte BlackRock einen Antrag auf Zulassung von einem Anlagevehikel im Bereich der digitalen Assets bei der US-Börsenaufsicht ein. Kurze Anmerkung, das ist genau dann dieser Bitcoin-Spot-ETF, der dann im Januar 2024 zugelassen wurde, der jetzt eben hier schon über 50 Milliarden Dollar hat an verwaltetem Kapital. Und weiter habe ich dann im Newsletter geschrieben zum Thema Was weiß BlackRock am 6.8.23. Zitat Anfang, Larry Fink hat sich zuletzt mehrfach öffentlich geäußert und dabei wurde klar, dass er a. das hohe Interesse von seinen Kunden sieht, b. diese Anlageklasse zur Diversifizierung für geeignet erachtet und c. entsprechendes Wachstumspotenzial sieht. Es ist bemerkenswert, dass der intensivierte Fokus von BlackRock auf diese Anlageklasse zu einem Zeitpunkt kommt, wo viele normale Anleger grundsätzliche Zweifel haben und wir uns in einem Bärenmarkt in diesem Segment befinden. BlackRock handelt an dieser Stelle sehr antizyklisch. Der Vermögensverwalter dürfte sich für einen neuen möglichen Bullenmarkt positionieren. Persönlich investiere ich seit 2016 stetig als kleine Beimischung in digitale Assets und aus meiner Sicht ist es gerade jetzt interessant, sich BlackRock anzuschließen, sich mit diesem Markt zu beschäftigen und sich auf die größten Chancen zu konzentrieren. Ich werde deswegen am Samstag, den 16.09.2023 von 14 Uhr bis 17 Uhr zu diesem Thema eine dreistündige Online-Präsentation via Zoom abhalten. Ich werde im Rahmen der Präsentation unter anderem live während der Veranstaltung ein komplett neues Portfolio mit realem Geld Schritt für Schritt aufbauen. Zitat Ende. Da lasse ich es jetzt mal bei diesem Newsletter. Das hatte ich eben am 6.08.23 geschrieben. Damals stand der Bitcoin bei unter 30.000 Dollar. Und Anfang 2024 gab es dann eben die Zulassung von diesen Bitcoin-Spot-ETFs, darunter auch das Produkt von iShares. Und dann haben wir jetzt eben auch einen wahnsinnigen Bullenmarkt in 2024 gesehen und auch, dass eben diese Produkte, diese ETFs hier wahnsinnige Mittelzuflüsse gesehen haben. Am Ende ist es so, dass der größte Vermögensverwalter auf der Welt, genau was ich damals geschrieben hatte am 6.8.23, der sieht natürlich Potenzial bei Bitcoin. Da siehst du auch Larry Fink, der sagt halt, okay, er hat sich in der Vergangenheit geirrt, weil er früher negativ war in Bezug auf Bitcoin. Er sagt, dass er das halt ein Stück weit als digitales Gold sieht, dass es als Beimischung sinnvoll ist. Also sie haben schon eine positive Meinung zu dieser Anlageklasse. Jedoch spielt natürlich auch eine ganz, ganz zentrale Rolle die Kundennachfrage. Weil am Ende ist natürlich ein Asset Manager, das ist ja ein Dienstleister. Also ein Asset Manager, der verkauft im Endeffekt digitale Produkte. Der verkauft digitale Produkte in der Form eben von Anlagevehikeln, wo Kunden Geld investieren können. Und am Ende richtet sich ein Asset Manager natürlich auch nach der Nachfrage. Also wenn jetzt ein Asset Manager sieht, okay, die Leute wollen verstärkt in argentinische Aktien investieren, dann werden die auch mehr ETFs in diesem Bereich auflegen, weil die natürlich Geld verdienen wollen. Und Geld können sie verdienen, wenn sie viele Assets an einem Management haben, in einem bestimmten Produkt. Und genauso, wie ich es damals geschrieben hatte, hat eben Larry Fink gesehen, dass die Kunden ein hohes Interesse haben, dort zu investieren. Also eben genau auch Stiftungsfonds, Family Offices und andere, die eben auch ein standardisiertes Produkt brauchen mit geringen Kosten. Und da haben die natürlich gesagt, okay, da können wir was anbieten, da können wir was verkaufen. Das war natürlich auch dann der Anreiz, da was zu machen, neben dem, dass sie auch sagen, dass sie Potenzial in der Anlageklasse sehen. Weil natürlich, wenn sie kein Potenzial sehen würden in der Anlageklasse oder wenn sie glauben würden, die Anlageklasse geht auf Null, dann wäre das natürlich auch komplett uninteressant. Einerseits natürlich von der Reputation her wäre das dann schwierig und andererseits natürlich auch, weil dann das ja immer gegen die Assets under Management arbeitet. Und vor allem die Leute werden dann nicht mehr investieren. Also dann haben sie ein Produkt, wo sie von vornherein wissen, dass sie hier irgendwann die Assets under Management gleich wieder verlieren werden. Also das glauben sie auf keinen Fall. Also es ist eine Kombination aus Potenzial und natürlich auch der großen Kundennachfrage, wo sie als Dienstleister sich am Ende auch nach dem Kunden dann natürlich richten müssen. Und das hat Larry Fink auch mal gesagt, sinngemäß, dass die besten Ideen, das kam immer von den Kunden. Also die Kunden gesagt haben, sie wollen dieses oder jenes und dann haben sie darauf auch reagiert als Anbieter. Und so ist es ja oft auch bei anderen Unternehmen, dass Unternehmen halt auch schauen, was wollen die Kunden logischerweise und dann danach orientiert halt Produkte und Dienstleistungen auch anbieten. Und genauso hat das BlackRock auch in der Vergangenheit gemacht und das hat natürlich auch zu dieser Lancierung von diesem Bitcoin-ETF beigetragen. Also das war jetzt heute das Thema in dieser Podcast-Folge. Und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und bei diesem Zitat, da geht es um diesen Bitcoin-ETF von iShares und der hat die Ticker-Abkürzung IBIT, also IBIT. Und Larry Fink hat zu diesem Bitcoin-Spot-ETF von iShares Folgendes gesagt. IBIT ist der am schnellsten wachsende ETF in der Geschichte der ETFs. Nichts gewinnt in der Geschichte der ETFs so schnell an Vermögenswerten wie IBIT.